Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Mein Name ist Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Themen und sprechen über linke Perspektiven auf das politische Geschehen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer und die Sonne scheint super schön ins Zimmer rein. Und nicht, dass ein Tonstudio jetzt nicht besser wäre, aber das sind gerade schon sehr feine Aufnahmebedingungen. Und ich freue mich auf unsere heutige Folge, in der sich alles um eine berühmt-berüchtigte Familie, ja eigentlich eine Institution, dreht. Die Royals. Im Jänner 2020, wenige Wochen vor Unterschrift des Brexit-Abkommens, erschütterte ein weiterer Austritt den Inselstaat. Prinz Harry und Meghan Markle gaben bekannt, sich aus dem royalen Tagesgeschäft zurückzuziehen. Nach einer Übergangsphase, auch das kennen wir vom Brexit, stand letzten Februar dann endgültig fest, dass das Paar in Zukunft kein aktives Mitglied der Königsfamilie mehr sein wird. Wenig später folgte dann ein Interview bei der TV-Ikone Oprah Winfrey, bei dem auch Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie laut wurden. Spätestens seitdem geht die Debatte um den Maxit durch alle Medien und durch alle gesellschaftlichen Schichten. Dabei drängen sich einige Fragen auf. Warum interessieren sich im 21. Jahrhundert noch so viele Leute für eine Königsfamilie? Wie soll man sich zu dieser Rassismusdebatte verhalten, die um das Oprah-Interview entbrannt ist? Und welche Position soll die Linke eigentlich generell zu den verbliebenen Monarchien dieser Welt einnehmen? Darüber spreche ich heute mit Sarah Pansy aus Salzburg. Sarah, du warst ja schon öfter zu Gast, du hast die Junge Linken mitgegründet und warst die ersten 3 Jahre die politische Geschäftsführung bei uns im Verband. Du bist aktuell Bezirksvorstand der Jungen Linken in Salzburg, wo du auch lebst und bei Kai-Michael Dankl von KPÖ Plus im Büro arbeitest. Sarah, danke, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke auch für die Einladung.
Fangen wir vielleicht mal historisch von vorne an bei dem Thema. Also das ist ja für Menschen in Österreich, mich eingeschlossen, eigentlich unfassbar, dass es Länder mit einer Queen, mit einer Königsfamilie gibt. Warum gibt es die noch? Es gibt ja diese große Erzählung, dass die Abschaffung der Monarchie ein Erfolg der Bürgerlichen war. Aber wenn man sich das so anschaut, besteht ja halb Europa aus Monarchien. War das wirklich ein Erfolg und wieso ist das noch so?
Ja, also wenn man bedenkt, wie wichtig in vielen Köpfen und in meinem auch die Absetzung der Königshäuser für den Erfolg der bürgerlichen Revolution war, dann sind es wirklich überraschend viele. Also, weil was haben wir alles? Wir haben Spanien, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Norwegen, Andorra, Monaco und Liechtenstein. Also das sind einfach extrem viele Monarchien und wie du richtig sagst, also halb Europa bestehen aus Monarchien. Wenn man das aber ideologisch einordnet in die Geschichte der bürgerlichen Revolutionen, dann ist es, finde ich, gar nicht mehr so überraschend. Wir können uns das zum Beispiel, beispielhaft an der Französischen Revolution anschauen. Die Französische Revolution hat 1789 Frankreich ja zuerst zu einer konstitutionellen Monarchie gemacht und erst 1793 die Republik ausgerufen. Nur 11 Jahre später davon ließ sich dann Napoleon zum Kaiser krönen. Und die konservative Restauration setzte nach Napoleon dann Nachfahren des von der Revolution gestürzten Königshaus wieder ein, obwohl sie ja von der Revolution gestürzt wurden. Und die nächste Revolution, dann 1830, führte dann zur Einsetzung des Bürgerkönigs Louis Philippe und die nächste Revolution 1848 zur Ausrufung der Zweiten Republik in Frankreich, die Louis Napoleon schon 4 Jahre später wieder durch seine Krönung zum Kaiser beendete. Mhm. Und die Rolle der Bürgerlichen ist dabei nicht besonders rühmlich in dieser ganzen Geschichte. Wie Karl Marx und andere erkannt haben, war dem wirtschaftlich mächtigen Bürgertum die ökonomische Macht, und das, finde ich, zeigt sich in dieser kurzen Geschichte der Französischen Revolution, immer näher als die liberale Politik. Und worauf ich damit hinaus will, also sobald es um die Sicherung der eigenen Interessen ging, haben sich die entstehenden Kapitalfraktionen immer der autoritären Reaktion im Staatsapparat untergeordnet, um weiter ihre Profite zu machen. Das heißt, das Fortbestehen der Monarchie muss nicht notwendig ein obskures Relikt oder ein Überbleibsel einer alten Zeit sein, sondern in anderen Ländern wurden eben andere politische Arrangements gefunden, um den im Kern der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich die kapitalistische Wirtschaftsordnung, durchzusetzen. In Großbritannien ging diese Wirtschaftsordnung durchzusetzen, eben ohne Revolution gegen das Königshaus, weil das Königshaus die herrschenden Kapitalfraktionen auch über diese historischen Veränderungen hinaus gestützt hat.
Aber trotzdem mussten dann ja die Königshäuser ihre Rollen ändern, um dann in diese neue wirtschaftliche Ordnung zu passen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Monarchie ist auch nur mehr in sehr wenigen Fällen das, was man aus dem Märchen kennt. So, also sie wurde gezwungenermaßen auch modernisiert über diesen Prozess. Aktuell gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Formen der Monarchie auf der Welt. Es gibt absolute Monarchien, wo der König allein die Gesetze macht und ihnen selbst nicht unterstellt ist. Das heißt, über dem Gesetz steht. Das gibt es heute nur mehr sehr wenig. Ich glaube tatsächlich nur in zwei Staaten. Dann gibt es konstitutionelle Monarchien, wo die Macht des Königs durch eine Verfassung eingeschränkt ist. Und die heute am weitesten verbreitete Form der Monarchie, die es auch in Europa hauptsächlich gibt, ist die parlamentarische Monarchie. Hier gibt es ein vom Volk gewähltes Parlament und einen König oder eine Königin. Und das ist auch das politische System von Großbritannien. Die britische Königsfamilie ist dabei die bekannteste und, wenn man so will, auch die beliebteste der Welt. Das liegt daran, dass die Queen Elizabeth II., die aktuell regierende Queen, einerseits sehr gut darin ist, ihre Familie zu vermarkten und andererseits, dass mit dem Commonwealth of Nations die Staaten des ehemaligen British Empire, also die Kolonien Großbritanniens, noch sehr stark verbunden sind. Und darüber die Queen auch Staatsoberhaupt tatsächlich noch von Australien, Neuseeland und Kanada ist.
Da hätte ich jetzt eine kurze Zwischenfrage. Also wenn, wie du sagst, der Großteil der Monarchien parlamentarische Monarchien mit geringer Macht der Königshäuser sind, warum hat man die dann nicht einfach durch Präsidentschaften ersetzt? War das nicht einfacher?
Ich glaube, im Allgemeinen denke ich, dass parlamentarische Monarchien, die mit starken Idolfiguren ausgestattet sind, was ja ein König oder Königin oder im Fall von Großbritannien die Queen ist, ein paar Probleme von Demokratien kitten, die sich darum gut halten können. Also das kann man bei Großbritannien besonders gut zeigen, glaube ich. Zum einen ist die Queen in Großbritannien eine starke Mutterfigur, so wird sie auch verhandelt. Und die Menschen sagen, dass sie ihr Sicherheit vermittelt. Mhm. Sie ist seit 1952 Königin, das sind bald 70 Jahre. So eine starke Konstante gibt es so in Demokratien nicht. Da kommen und gehen Politiker und Politikerinnen und haben es teilweise schwer, Kontinuität zu vermitteln und ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gegenüber der Politik aufzubauen. Die Königsfamilie verkörpert quasi die Nation, wie es kein Politiker, dessen Macht von demokratischen Wahlen abhängt, das könnte. Das ist auch ihr Job und dafür wird die Königsfamilie auch bezahlt. Und die müssen sich auch entsprechen. Weißt du? Außerdem erinnert die Queen vor allem in ihrer Funktion als Oberhaupt vom Commonwealth of Nations auch noch an das British Empire, an die Zeit, in der Great Britain quasi Weltmacht war und Kolonialmacht war und tonangebenden Einfluss auf der ganzen Welt hatte. Ich denke, daran hängt so ein bisschen Nationalstolz, jetzt zumindest spezifisch im Fall von Großbritannien. Ist eh was man sehr kritisch sehen muss, finde ich. Und zum anderen verkörpert die Königsfamilie die royale Form des Glücksversprechens im Kapitalismus. Also wenn du dich nur genug anstrengst, dann kannst du aufsteigen und in den Gunst der Queen kommen und in den Adelsstand gehoben werden. Das passiert ja auch immer noch. Also die Queen hebt ja tatsächlich Menschen in den Adel in Großbritannien und das stabilisiert das Königshaus extrem, weil die Reichen, die Schönsten, die Talentiertesten und die Mächtigsten dürfen alle vom Ruhm der Queen profitieren und stützen sie damit natürlich auch. Also ich glaube, die Monarchie ist prinzipiell eine sehr, also eine Form der politischen Herrschaft, die sehr stark, eigentlich fast schon kastenbildend ist und damit sich sehr gut halten kann.
Ja, voll krass, das stimmt. Das vergisst man, finde ich, oft, wenn man in Österreich aufgewachsen ist. Also in Österreich ist ja Adel verboten und bei der Abschaffung der Monarchie wurde ja den Habsburgern auch verboten, für politische Ämter zu kandidieren. Also das ist nochmal eine andere Art, wie dann politischer Einfluss reguliert wird. Wie viel Einfluss hat denn der Adel noch in Großbritannien? Also man hört ja immer nur, dass die Queen diese repräsentative Funktion einnimmt, die du auch gerade beschrieben hast.
Ja, das stimmt. Die österreichische Sozialdemokratie hat die Abschaffung des Adels da vergleichsweise sehr ernst genommen. Die Habsburger haben aber dann trotzdem Politik gemacht, auch wenn sie in Österreich nicht kandidieren durften für politische Ämter. Sie haben es halt nicht in Österreich gemacht, sondern dann auf europäischer Ebene. Die Queen hat nur repräsentative Funktionen in der britischen Regierung oder britischen Politik, das stimmt. Das ist aber so ein zweischneidiges Schwert, weil gerade in unserer Zeit Repräsentation immer mächtiger wird und Macht auch hat, wer Geld hat. Und die Queen natürlich sehr viel Geld hat. Der Adel, den sie laufend erhält und den sie produziert, der stützt das politische System schon sehr stark. Also 92 Sitze im englischen Parlament in einer der zwei Kammern werden zum Beispiel nicht vom Volk gewählt, sondern sind für Adelige vorbehalten, die innerhalb des Adelsstands ausgewählt werden. Sowas gibt es für andere Bevölkerungsgruppen nicht. Also seit 1070 stellt der Adel und vor allem die Söhne des Adels damit einen wesentlichen Teil der Politikerschicht Großbritanniens. Das ist natürlich einfach eine soziale Überbevorteilung, die niemals aufzuholen ist für andere Bevölkerungsgruppen in der Gestaltung des Staates.
Ich hätte da jetzt vielleicht eine sehr banale Frage noch, aber ich glaube, es ist gut, wenn man das mal grundsätzlich auch klärt. Du hast ja jetzt schon einige Aspekte angedeutet, aber vielleicht können wir das nochmal so konkreter aufschlüsseln. Warum sind wir Linke denn gegen den Adel? Also hat es was damit zu tun mit dieser sozialen Übervorteilung oder vielleicht kannst du das irgendwie nochmal ein bisschen aufschlüsseln?
Ich denke, es gibt im Wesentlichen zwei Perspektiven. Einmal historische, woher kommt quasi die Ablehnung des Adels der Linken, und der aktuelle, also die Frage, was kann man jetzt gerade damit machen. Und ich finde, diese zwei Perspektiven knüpfen an zwei verschiedene politische Ebenen. Einmal an die politisch-ökonomische und einmal an die gesellschaftlich-ideologische Ebene. Okay, fangen wir vielleicht einfach mit der ökonomisch-politischen Ebene an. Historisch erbt die Linke oder erben wir Linken die Kritik der bürgerlichen Revolution am Adel. Der Adel lebt und finanziert sich von der Armut der arbeitenden Bevölkerung und das seit Jahrhunderten. Das aufstrebende Bürgertum in Großbritannien, eher eine Fraktion im Adel selbst, die sich entgegen der feudalen Ausbeutung kapitalisiert hat, richten ihre Kritik gegen den Adel, weil sie Einkommen ohne Arbeit bekommen und damit von der Arbeit von anderen leben. Die Aneignung von fremder Arbeit ist der Inbegriff von Macht. Der Adel als Sicht der Reichen, die sich Arbeitsprodukte von anderen durch politische Macht aneignen, wurde in der Linken historisch de facto des Diebstahls bezichtigt. Das heißt, die eigentliche historische Kritik der Linken am Adel ist, die betreiben Diebstahl, weil sie selber nicht arbeiten, sondern sich an der Arbeitskraft von anderen bedienen und andere für sich arbeiten lassen. Mhm. Das Ganze historisch auch noch mit der Leibeigenschaft, also mit Sklaverei. Heute sieht das natürlich anders aus, weil, wie Karl Marx das gezeigt hat, auch der Kapitalismus seine Schicht erreichen durch die Aneignung fremder Arbeit, aber nicht mehr durch Leibeigenschaft, sondern durch Lohnverhältnis erzeugt. Und das Kapital eignet sich fremde Arbeit vor allem mit ökonomischer Macht an, auch wenn wir nicht weit schauen müssen, um natürlich immer noch Zwangs- und Kinderarbeit, Morde und gewaltsame Zerstörung als zusätzliche Mittel auf der ganzen Welt finden. Aber in dieser Perspektive hat der Adel heute in den meisten Ländern seine Besonderheit ein bisschen verloren. Politisch-ökonomisch gehört er zum Kern der Superreichen, die ihr Vermögen und ihre Netzwerke dafür nutzen, sich selbst mächtig zu machen und nicht zum Wohle aller Menschen arbeiten. Zum Adel zu gehören, macht Reichtum wahrscheinlicher, auch aktuell noch. Das sieht man ganz deutlich, wenn man sich anschaut, wer in Europa seit Jahrhunderten das Geld besitzt und wer nicht. Weil das Märchen vom selbst erarbeiteten Reichtum stimmt in Europa nur für 18% der Reichen. Alle anderen, das heißt über 80% der Reichen, die es jetzt aktuell in Europa gibt, haben einfach nur reich geerbt. Wir können uns dafür ein paar konkrete Beispiele anschauen. In Italien zum Beispiel haben die wohlhabendsten Familien von heute allesamt Vorfahren, die bereits vor 600 Jahren zu den reichsten Familien gehört haben.
Krass.
Das heißt, seit 1400 sind die Reichen in Italien die gleichen Leute und die gleichen Familien. Das Gleiche kann man für Deutschland sagen, wenn man sich die aktuellen Vorstände der großen Unternehmen anschaut, wo weder Weltkriege noch der Nationalsozialismus oder die Teilung Deutschlands die Kontinuitäten gebrochen haben. Und wir wissen, woher sie ihren Reichtum haben. Also vom Diebstahl an Afrika, vom Menschenhandel, vom Genozid an den Juden und so weiter und so fort. Auch in England kann man Ähnliches zeigen. Dort sind seit mehr als 800 Jahren die gleichen Familien die, die die Elite-Universitäten dominieren. Also wenn man sich anschaut, wer geht auf die Elite-Universitäten, dann sind das seit dem Jahr 1170 die Kinder aus den gleichen Familien. Das heißt, das kann man, wenn man sich das statistisch anschaut, dann ist dort der soziale Status stärker vererbt als die Körpergröße.
Wahnsinn.
Und soweit man das untersuchen kann, gilt das auch umgekehrt. Das heißt, einkommensschwache Familien von damals haben mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch heute noch denselben Status. Daran hat weder die industrielle Revolution noch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht oder der Ausbau des Sozialstaates viel verändert. Und auch in Österreich, wo der Adel härter abgeschafft wurde, weil du hast, wie du vorher erwähnt hast, darf man in Österreich nicht mehr adelig sein, also man darf keinen Adelstitel tragen. Aber auch in Österreich, wo der Adel härter abgeschafft wurde als in anderen Ländern, hat sich Reichtum als Erbreichtum durchgesetzt. Hm. 50% der Reichen in Österreich wurden einfach reich geboren. Und damit liegt Österreich sogar auf Platz 1 unter 53 untersuchten Ländern.
Oh wow.
Bei uns kommt großes Vermögen noch stärker als anderswo von den richtigen Eltern. Das heißt, tatsächlich der Adel von gestern, das sind heute immer noch die Reichen. Oder der Adel von gestern, das sind die Reichen von heute. Ich würde tatsächlich sagen, an der Stelle großes Danke an die Sozialdemokratie, dass sie den Adel abgeschafft haben. Aber Österreich schneidet auch ohne offiziellen Adel und ohne Monarchie richtig schlecht ab. Wenn wir die Ebene der politisch-ökonomischen Macht zusammenfassen, können wir sagen, viele Reiche von heute gehören zu den Reichen, weil sie ihre Familienkontinuitäten aus Adelszeiten bis heute auswirken. Aber die wenigsten Adeligen von heute können auf dieselben Mittel zurückgreifen, die den Adel von damals reich gemacht haben, also Leibeigenschaft, Sklaverei und so weiter. Mhm. Und an der Stelle der Fronarbeit oder der Leibeigenschaft der lokalen Bauern ist die Ausbeutung von Arbeiterinnen rund um die Welt getreten. Das heißt, wir können mit dem Adel zwar nicht mehr Leibeigenschaft und Sklaverei im historischen Sinne verbinden, aber Ausbeutung findet immer noch statt. Unsere Welt ist immer noch ungerecht und Armut ist nicht abgeschafft. Mhm. Das war jetzt so die erste Ebene von der Frage, die du gestellt hast, nämlich warum wir Linken gegen den Adel sind. Die zweite, die gesellschaftlich-ideologische Ebene, würde ich sagen, ist in weiten Teilen befördert der Adel die Vorstellung, dass bestimmte Menschen qua Geburt etwas Besseres sind als andere. Der Adel repräsentiert damit den tatsächlichen Konservatismus noch in Reinform, wenn man so will. Und dieser Konservatismus, der nutzt Hilfsmittel wie Rassismus oder Armenverachtung, um Leute legitimiert sozial zu diskriminieren. Im englischen Königshaus ist natürlich auch noch die Erinnerung symbolisch aufgehoben, dass Großbritannien einmal fast ein Viertel der Erdoberfläche beherrscht hat. Die Queen konserviert insofern viel vom ehemaligen imperialen Glanz und erfüllt so eine wichtige ideologische Funktion. Und soweit Adel in dieser Frage von nationalen Identität noch eine Rolle spielt, muss man da als Linke dagegen sein, weil er Menschen falsch spaltet.
Okay, also das sind ja tatsächlich einfach sehr klare Töne zum Adel. Danke für die Darstellung gerade. Ich frage mich jetzt, was das für diese Rassismusdebatte um das britische Königshaus heißt, die ja nochmal losgetreten worden ist nach dem Oprah Winfrey-Interview. Was würdest du sagen, wie lässt sich das in Verbindung bringen? Rassismus hast du selbst gerade ja auch eingeführt als Hilfsmittel der Monarchie und des Adels.
Vielleicht noch kurz, bevor wir da ganz tief in diese Diskussion einsteigen. Das alles, was ich gerade versucht habe, als Argumente gegen den Adel hervorzubringen, heißt natürlich nicht, dass Menschen, die in den Adel geboren wurden, ihre Macht nicht oft für den gesellschaftlichen Fortschritt nutzen können. Hm. Große Revolutionäre der Geschichte haben das ja auch vorgemacht, zum Beispiel Friedrich Engels oder Lenin oder Alexander Kollontai. Die haben alle ihre Familien und ihren Adelstand den Rücken gekehrt, um ihr Vermögen, ihren Stand und ihre ganze Kraft dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu widmen, in der es Gleichheit gibt, in der niemand qua Geburt etwas Besseres ist und niemand ausgebeutet wird. Ich glaube, Macht ist etwas, das man auch zur Überwindung von Herrschaft von Menschen über Menschen einsetzen kann. Um jetzt den Bogen zu spannen zu Meghan und Harry, das ist etwas, was man von Meghan und Harry gerade nicht sagen kann. Mm. Also Meghan und Harry kehren der Königsfamilie nicht den Rücken, weil sie nicht für eine ungleiche Gesellschaft stehen wollen, in der es Adel, Könige und Menschen gibt, die qua Geburt mehr Möglichkeiten haben als andere. Sie haben tatsächlich kein Problem mit der Existenz der Königsfamilie an sich. Sie kritisieren nicht einmal die zum Beispiel rassistische Verteilung der sozialen Ungleichheit an sich, die es in England gibt und an der Königsfamilie, an der die Königsfamilie nichts ändert. Sondern Meghan hat konkrete Rassismuserfahrungen in und mit der Königsfamilie gemacht. Das ist prinzipiell, finde ich, sehr verurteilenswert. Und in der symbolischen Institution des ehemaligen britischen Imperiums finde ich aber gar nicht mal so überraschend. Mhm. Also dem Zeitgeist entsprechend wäre es mittlerweile vielleicht sogar anders, eine Royal Family, die wie in, weiß nicht, HBO- oder Netflix-Serien bald selbstverständlich auch eine von Rassismus betroffene Person integriert, ist, finde ich, gar nicht undenkbar heutzutage. Die Frage ist natürlich, ob das für die große Masse der von Rassismus betroffenen Menschen in Großbritannien ein tatsächlicher Fortschritt ist oder tatsächlich einen Unterschied macht. Oder ob das antirassistische Opium wäre, das die neoliberale Gesellschaft verteilt, um weiter möglichst ungestört Arbeitsmärkte rassistisch zu unterteilen, ehemalige Kolonien auf Grundlage von ungerechten Verträgen auszubeuten und Menschen, die vor Krieg und Zerstörung flüchten, abzuschieben. Also es wäre ja tatsächlich Politik, die das Königshaus, oder rassistische Politik, die das Königshaus betreibt. Also ich glaube, wenn man sich die Rassismusdebatte anschaut, müssen wir uns auch anschauen, was ist unabhängig davon, was Meghan da passiert ist, eigentlich die Politik des Königshauses.
Und die Politik, die sie doch fortschreiben. Was ich mich gefragt habe, weil, also das ging irgendwie durch Instagram und Twitter und alle sozialen Medien und war, ist so popkulturell so stark aufgeladen, hat, finde ich, auch voll viele Leute irgendwie ja, mitgenommen, auch dieses Interview tatsächlich. Meinst du, hat diese Rassismusdebatte um die Royals, die da losgetreten worden ist und so viel erreicht hat, irgendwelche fortschrittlichen Potenziale? Oder ist da der Scheinwerfer quasi auf die ganz falsche Bühne gerichtet? Also wie sollen wir uns als Linke dazu verhalten? Vielleicht kannst du noch mal kurz genauer skizzieren, worum es da in dieser Debatte geht und was wir da ja mitnehmen können.
Also wenn wir uns anschauen, was konkreter passiert ist oder zusammentragen, was in den Klatschblättern des britischen und internationalen Boulevards in Interviews wiedergegeben wird. Meghan wurde, weil sie of Colour ist, von den Boulevardblättern rassistisch dargestellt und verhandelt. Also in den letzten 3 Jahren eigentlich kontinuierlich immer wieder. Das heißt, sie wurde nicht als Mensch mit eigenständigem Charakter oder als Person mit Würde und als ein im Rahmen von dem, was die Königsfamilie ausmacht, wertvoller Zugewinn verhandelt, sondern sie wurde auf ihre Hautfarbe reduziert und beschimpft und schlecht dargestellt. Meghan erzählt, dass ihre Erfahrung mit diesen rassistischen Anfeindungen von der Königsfamilie abgetan wurde, als ihnen allen ist quasi Unangenehmes passiert oder über sie alle sind blöde Sachen geschrieben worden. So. Sie nennt da ein Beispiel, das ich finde, dass es sehr nachvollziehbar macht. Also sie sagt, dass ihr gesagt wurde, Kate Middleton ist auch eine eingeheiratete Frau in die Royal Family. Und ihr wurde gesagt, sie wurde als Lady Katie bezeichnet von Boulevard, als wartende Katie. Und sie wurde dargestellt als kleines, übergewichtiges Mädchen, das darauf wartet, endlich geheiratet zu werden. Das war quasi so ein Vergleichsbeispiel, das gebracht wurde. Darauf sagte Meghan, dass der Vergleich verletzend ist, weil being rude and being racist are not the same thing. Und ich finde, damit hat sie auch einfach recht. Meghan sagt, das Königshaus hat ihnen kein Presseteam zur Verfügung gestellt, das sie verteidigen sollte, sondern sie haben die öffentlichen Anfeindungen entweder einfach ignoriert oder zugelassen. Und das war sehr verletzend für sie. Harry redet darüber, dass es verletzt, dass Menschen auf der ganzen Welt erkennen konnten, dass es da rassistische Anfeindungen gegen Meghan gab, aber seine eigene Familie das nicht sehen konnte oder sogar wollte. Und die beiden erzählen in diesem Interview mit Oprah Winfrey auch darüber, wie rassistisch die Boulevardblätter sind. Und dass es aber gleichzeitig allgemein bekannt ist, wie nahe sie dem Palast stehen und zusammenarbeiten. Und sie gehen davon aus, oder sie sind sich sicher, die Königsfamilie hätte diese Berichterstattung unterbinden können, hat es aber nicht getan. Und das scheint dann, glaube ich, der tatsächliche Wendepunkt gewesen zu sein. Es stand anscheinend im Raum, dass das Kind von Meghan und Harry keinen Titel bekommt, wenn die Hautfarbe nicht als passend angesehen wird. Und das ist halt wirklich heavy. Mhm. Das war dann zu viel. Das ist auch einfach nicht okay. Meghan ging es mit der Situation nicht gut, auch verständlicherweise. Und die beiden haben dann gemeinsam entschieden, aus der Königsfamilie auszusteigen und in die USA zu ziehen.
Und findest du in der Debatte, die darum entfacht worden ist, gibt es irgendein emanzipatorisches Potenzial? Also damit meine ich die Möglichkeit, grundsätzlich gegen Rassismus vorzugehen, antirassistisches Potenzial?
Ich glaube, auf individueller Ebene ja, auf gesellschaftlicher Ebene nein. Ich glaube, junge Frauen, die sich mit Meghan identifizieren, und ich denke, davon gibt es sehr viele, weil sie ist auch einfach eine bekannte Schauspielerin und hat in großen Serien mitgespielt. Also ich glaube, junge Frauen, die sich mit Meghan identifizieren, die vielleicht auch von Rassismus betroffen sind, sehen gerade eine starke Frau, die sich gegen Rassismus wehrt und sich das nicht gefallen lässt. Und finde ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es gibt wenig starke Vorbilder für Frauen und noch viel weniger für schwarze Frauen. In der individuellen Biografie von jungen Frauen kann das, glaube ich, einen sehr großen Unterschied machen und den eigenen Horizont erweitern. Das kann Perspektiven aufmachen, dass man sich nicht abfinden muss mit Rassismus. Und ich denke, das ist prinzipiell eine gute Sache. Aber wenn wir uns anschauen, wie dieser Fall diskutiert wird, können wir, glaube ich, im besten Fall sagen, hier wird verhandelt, ob auch schwarze Menschen in die elitären Zirkel von Macht und Herrschaft dürfen. Das ist auf der Ebene eines liberalen Antirassismus auch nachvollziehbar, aber übersieht, dass mithilfe dieser Argumentation, finde ich, andere Dinge versteckt werden. Ich habe da ein Zitat mitgebracht von einer Feministin und Antikapitalistin, die heißt Bell Hooks. Die schreibt, alle schwarzen Menschen leiden an Rassismus. deutlich weniger Schwarze wissen, wie dieser Schmerz durch Klassenverhältnisse vermittelt ist, deren Machtverhältnisse es manchen Schwarzen trotz Rassismus erlaubt, ein luxuriöses Leben zu führen. Das verkürzt Solidarität in antirassistische Kämpfe, die ihre Klasseninteressen schützen. Hm. Was ich an dem Zitat so passend für diese Antirassismusdebatte oder für diese Rassismusdebatte finde, ist, sie sagt, wenn wir uns zu sehr darauf konzentrieren, darüber zu verhandeln, ob Schwarze auch ihren fairen Anteil an der Spitze der Herrschaft bekommen könnten, stützen wir damit ein System, in dem von Rassismus Betroffene einen enormen Anteil der Beherrschten und Armen ausmachen, ohne dieses System dabei anzugreifen. Das heißt, es geht dabei dann nur um den individuellen Aufstieg von Einzelnen und nicht darum, am System etwas zu verändern. Und damit stützt man aber das System. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei dieser Rassismusdebatte um das Königshaus. Die Debatte greift nämlich das Königshaus gar nicht an oder die Existenz des Königshauses, sondern fördert nur, dass Meghan auch mitmachen können soll. Aber was ist mit den tausenden Menschen in Großbritannien, die von Rassismus betroffen sind und viel mehr an Armut leiden als die Weißen im Land? Was ist mit dem strukturellen Rassismus, den es gibt, den die Königsfamilie historisch mitträgt und stützt?
Ich finde, das sind voll wichtige Fragen und das erinnert mich auch gerade an das, was ich in der letzten Folge mit Kybra diskutiert habe, im letzten Podcast über verschiedene Vorgehensweisen gegen Rassismus.
Ja, voll. Also die Kybra hat andere Beispiele gebracht, vor allem auf Österreich bezogen, aber sie hat, glaube ich, tatsächlich den gleichen Punkt gemacht, den ich gerade von Bell Hooks zitiert habe. Und in diese Richtung gehen ja gerade auch viele schwarze Theoretikerinnen, wenn es um die Frage geht, was für eine Perspektive sollen wir als Linke gegen Rassismus einnehmen und wie kann Solidarisierung da möglich sein und was kann auch Erfolge bringen. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Adolf Reed Jr. Seine Kritik geht auch in diese Richtung. Er sagt, manche Vertreterinnen des liberalen Antirassismus behaupten gar nicht mehr, dass die Armut und Ausbeutung der Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sie politisch interessiert, sondern es geht eigentlich fast nur mehr um individuelle Aufstiegsmöglichkeiten, was auch dem aktuellen neoliberalen Zeitgeist entspricht. Und Kianga Yamath Taylor zum Beispiel geht sogar so weit, dass sie sagt, es gibt in Rassismusdebatten einen blinden Fleck in Bezug auf Klassenpolitik, der dazu führt, Spaltungen der Arbeiterklasse nicht hinreichend zu erkennen und auch nicht zu erklären und dann auch nicht bearbeitet werden können. Ich glaube, aus Sicht eines linken Antirassismus müssen wir die Perspektive vom Anteil an der Herrschaft, seines Vorstandsposten oder auch der obligatorische Platz in der Königsfamilie auf die Perspektive der gemeinsamen Interessen in der Klassenauseinandersetzung verschieben.
Ich gehe da voll mit bei dem, was du sagst. Wir sind jetzt nur zugegebenermaßen ein bisschen abstrakt geworden. Was heißt das jetzt, Aufforderung zur Klassenauseinandersetzung? Was heißt das konkret für das Königshaus?
Das heißt konkret, ich glaube nicht, dass diese Diskussion um den Rassismus der Königsfamilie dazu führt, dass sich etwas verändert. Ich glaube, eigentlich ist das eine liberale und keine linke Debatte. Ich glaube, dass sich das Königshaus dadurch nicht verändert, das zeichnet sich ja schon seit 3 Jahren jetzt ab, dass das an ihnen eher abprallt und zu keinem Umdenken führt. Nachdem wir wissen, dass die Königsfamilie Englands Kolonien in Afrika und Asien hatte, deren Vorfahren die Sklaverei vorangetrieben, begründet und organisiert haben, finde ich es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass diese Familie da in der Sache nicht integrativ agiert. Also die Familie sind die Nachfahren von denen, die Rassismus halt erfunden haben, mit allen seinen grausamen Ausformungen. Und selbst wenn sich hier etwas ändert, dann wird sich das vielleicht als Erfolg für liberale Antirassistinnen anfühlen. Wenn wir aber Theoretikerinnen wie Bell Hooks oder Kianga Yamatha Taylor folgen, dann wird das ein stabilisierendes Feigenblatt sein, hinter dem sich die Ausbeutung von Rassismusbetroffenen nur noch effektiver verstecken kann. Und das wäre eigentlich auch nicht gut. Ich glaube, im Umkehrschluss heißt das, ich meine, was wären fortschrittliche Potenziale dieser Diskussion? Eine Bevölkerung, die dieses Königshaus absetzt zum Beispiel und die Monarchie mitsamt der Grundlage ihres heutigen Reichtums abschafft. Oder eine Bevölkerung, die im großen Stil die Boulevardblätter boykottiert und verhindert, dass sie weiter rauskommen können, weil sie rassistische Vorstellungen verbreiten. Oder die Abschaffung des Adels in Großbritannien. Oder die Abschaffung eines rassistisch geteilten Arbeitsmarkts in Großbritannien. Die Abschaffung von Abschiebungen. Ich glaube, all das ist in weiter Ferne bei dieser Debatte und auch nicht im Sinne von Meghan und Harry tatsächlich. Also wir dürfen nicht vergessen, dass diese Debatte gerade unter Millionären stattfindet, die an ihrem Millionärsein nichts ändern wollen. Und die halt hauptsächlich Charity-Politik betreiben.
Ja, absolut. Ich meine, auch Stichwort, es findet die Debatte unter Millionären statt. Oprah Winfrey gehört da ja auch genauso dazu. Also genau, ist halt auch eine aufgestiegen. Und vielleicht schließen wir da eh gleich an. Ich würde gerne nämlich noch über den Maxit als popkulturelles Phänomen diskutieren. Ich habe das eh vorher schon angedeutet. Du hast auch gesagt, Megan hat als Schauspielerin ja in großen Serien mitgespielt. Die Serie Suits zum Beispiel. Oprah Winfrey hat sie interviewt, untergebracht wurden Megan und Harry, soweit ich weiß, beim großen Filmproduzenten. Also das riecht ja irgendwie nach so, sagen wir mal, jugendlichem Zeitgeist. Auch darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass das britische Königshaus gerade bei jüngeren Leuten einfach populär ist und auch irgendwie beliebt ist oder so ein Referenzpunkt einfach ist. Also The Crown war ja eine enorm erfolgreiche Netflix-Serie und Bridgerton hat in letzter Zeit alle Rekorde gebrochen. Bei beiden geht es um das britische Königshaus. Was meinst du, warum ist das so? Warum ziehen die Royals bei Jungen so gut?
Also spannend fand ich vor allem die Serie Bridgerton. Ich habe mir die tatsächlich ganz angeschaut.
Ja?
Ich war 5 Tage krank und habe die komplett durchgeschaut. Die spielt im Jahr 1813 im Londoner Adel, also genau auch das Thema von heute. Und ja, das haben sich 82 Millionen Zuschauer in 28 Tagen auf Netflix angeschaut. Also die ist wirklich durch alle Decken gegangen.
Ja, ich glaube, die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt oder so.
Ja, voll. Also die ist wirklich krass. So. Und die Serie ist an sich recht unspektakulär, finde ich. Also es ist so eine klassische Liebesgeschichte, in der er eine schwere Kindheit hatte und die erst aufarbeiten muss, bis er sich der Liebe zu ihr hingeben kann. Und darum herum gibt es Drama, Klatsch und Tratsch und Intrigen und alles, was das romantische Herz begehrt. Ne? Was die Serie allerdings spannend macht und womit sie auffällt und was auch diskutiert wurde um die Serie herum, die Königin und er, also die männliche Hauptfigur, die sind beide schwarz. Und das wird auch nicht kommentiert oder behandelt in der Serie, bis auf eine Szene, in der seine Tante ihm zusammenscheißt und ihm sagt, er soll sein Amt als Herzog mit mehr Stolz austragen, weil Leute wie er, und damit spielt sie ja auf seine Hautfarbe an, bekämen gerade eine Chance und die kann auch wieder vergehen, diese Chance.
Mhm.
Aber das Faszinierende an der Serie, es spricht etwas Wahres aus, nämlich dass wir Menschen uns Geschichte immer so machen und so erzählen, wie es der aktuellen Zeit angemessen ist.
Mhm.
Und die aktuelle Zeit sagt uns gerade, schwarze Menschen erobern alle Gesellschaftsschichten. Und mit solchen Serien auch die Geschichte an sich. Und ich finde, diese Serie macht das in einem starken Ausmaß. Es löscht nämlich einfach die Sklaverei und den Rassismus aus dem Jahr 1813 und macht die Königin schwarz und die Adligen of Color. Und ich sehe darin einerseits einen starken Akt, sich die Geschichte zu erobern.
Mhm.
Gleichzeitig versteckt es in der Geschichte die Sklaverei und fördert ein Bild von Geschichte, das so tatsächlich nicht stimmt. Also in Wahrheit ist erst mit dem Slavery Abolition Act von 1833, also 10 Jahre nachdem die Serie spielt, die Sklaverei auf britischem Boden abgeschafft worden. Eine schwarze Königin und Herzoge waren undenkbar zu der Zeit.
Hm.
Ich finde, was sich daran spannend diskutieren lässt, ist die Frage, welche Aufgabe hat die Kunst?
Hm.
Und vor allem in dem Fall die Kunst über die eigene oder die Geschichte der Menschheit. Soll sie unser Verständnis davon geben, woher wir kommen, also darstellen, was wirklich passiert ist, damit wir verstehen, wie es zu der Gesellschaft kam, in der wir gerade leben? Oder soll sie uns ein empowerndes Bild über die Vergangenheit geben, das vielleicht so gar nicht stimmt, aber das es leichter macht, eine selbstbestimmte Zukunft zu entwickeln.
Widerspricht sich das? Ist das so ein Entweder-Oder?
Nicht notwendig, nein. Aber also, ich glaube, die Frage kann man noch sehr intensiv diskutieren und das wäre vielleicht eher was für ein anderes Podcast-Thema.
Ja, das stimmt. Ich finde es so spannend. Es wird gleich notiert, es kommt auf die Liste. Sarah, wir sind quasi am Ende unserer Folge angelangt. Gibt es noch was du abschließend noch sagen möchtest zur ganzen Debatte um die Royals?
Ja, unbedingt. Also was mir bei dieser ganzen Debatte die ganze Zeit unter den Fingernägeln brennt, wir haben jetzt um den Rassismusaspekt sehr viel geredet, weil das ja auch der aktuelle Anlass ist und das, was gerade einfach darüber diskutiert werden muss. So.
Mhm.
Aber ich finde, was man noch festhalten muss, also wenn man sich das anschaut, dann wird seit Jahrzehnten jede Frau, die in diese Familie eingeheiratet hat, fertig gemacht.
Mhm.
Also die Geschichte von Meghan reiht sich da ein in eine arg antifeministische Familientradition, die heutzutage wirklich, finde ich, seinesgleichen sucht. Also Camilla wurde dafür fertig gemacht, dass sie zu proletarisch ist.
Mhm.
Kate Middleton dafür, dass sie angeblich zu dick sei. Prinzessin Diana dafür, dass sie nicht damit zurechtkam, dass Prinz Charles offenkundig Affären hatte, und Meghan Markle dafür, dass ihre Hautfarbe nicht als passend angesehen wird. Also diese Familie macht Frauen kaputt und das hat offenkundig System, das kann man sich seit Jahrzehnten damit anschauen. Hm. Also ich halte die Queen tatsächlich für eine der antifeministischen Personen der Welt. Hm. Gerade weil sie als extrem mächtige Frau keine Feministin ist, sondern ihre Macht darauf stützt, Frauen fertig zu machen und klein zu halten in ihrer eigenen Familie. Und dass Meghan sich das nicht gefallen lässt und Harry der Erste ist, der dabei auch nicht tatenlos zuschaut, finde ich, ist echt ein starker Schritt in dieser Familie. Auch wenn es an dem System nichts ändert, was wir jetzt eh schon lang ausgeführt haben, finde ich, das war wirklich an der Zeit, dass eine Frau da nicht mitmacht, und das finde ich an ihr echt stark.
Sarah, vielen, vielen Dank, dass du bei Kein Katzenjammer wieder mal zu Gast warst. Ich finde den Abschlusssatz, auch wenn es an dem System nichts ändert, das fasst eh diese ganze Debatte, finde ich, sehr gut nochmal abschließend zusammen. Danke für deine Vorbereitung, danke für deine Recherche zum britischen Königshaus und danke für die Darstellung einer Geschichte, die man echt allzu oft aus den Augen verliert. Dankeschön.
Gerne, ich freue mich immer zu kommen.
Das war unsere neue Folge Kein Katzenjammer, unser Junge Linke Podcast. Der erscheint jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes und überall, wo ihr Podcasts gerne hört, oder auch auf unserer Website www.jungelinke.at. Und ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt noch ein paar wenige Plätze bei unserem Junge Linke Summer School Lehrgang. Was ist die Summer School? Das ist das größte linke Sommerprogramm Österreichs mit mehr als 32 Wochen in Seminaren. Aus denen kann man sich den perfekten Sommer eigentlich zusammenstellen in ganz Österreich. All diese Wochenseminare, die werden von uns selbst auf die Beine gestellt. Und dafür braucht es viel Herzblut und viel Hirnschmalz und Leute, die dran anpacken und Seminare mitgestalten wollen. Melde dich einfach auf www.jungelinke.at, wenn du mitarbeiten möchtest und auch Seminare in der Summer School aufziehen möchtest. Bis bald und bis zum nächsten Podcast.